Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Heute mit Patrick Wilinski und gleich mit einem Interview mit der Schweizer Regisseurin Christine Repon, die mit ihrem Spielfilm Vakuum Barbara Auer zu schauspielerischen Hochleistungen treibt. Bürgerlicher und saturierter als die Ehe von Meredith und André kann es unter Paaren jenseits der 60 wohl kaum mehr werden. Töchter sind erwachsen, Enkelkinder sind auch schon da und der 35. Hochzeitstag steht vor der Tür. Doch dann bekommt Meredith einen Anruf aus dem Krankenhaus. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Sie fährt zum Arzt und bekommt dann folgende Diagnose.
Frau Eichner, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass in Ihrem Blut eine große Menge an HIV-Antigen gefunden worden ist. Bei Spenden sind HIV-Tests obligatorisch und nach Auswertung Ihres Bluts gibt es leider den dringenden Verdacht, dass Sie HIV-positiv sind.
Das kann nicht sein.
Wir werden heute einen sogenannten Western Blot durchführen. Das ist ein Bestätigungstest.
Okay.
Neben Sexualkontakten und verunreinigten Spritzen kann HIV auch über Blutkonserven übertragen werden. Gab es bei Ihnen vielleicht in den letzten Jahren irgendeine größere OP?
Ich hatte einen kleineren gynäkologischen Eingriff. Aber ich bin mir sicher, dass ein Irrtum vorliegt.
Meredith ist HIV-positiv und als Überträger kommt nur ihr Mann André in Frage. Der Spielfilm Vakuum, der nächsten Donnerstag in die deutschen Kinos kommt, erzählt von Merediths Leben nach der Diagnose, von der Einsamkeit und Wut und dem Versuch, sich an die neuen Wahrheiten in ihrem Leben zu gewöhnen. Ich konnte vor der Sendung mit der Schweizer Regisseurin Christine Repon sprechen. Herzlich willkommen in Vollbild.
Hallo.
Für diese Geschichte einer 60 Jahre alten Frau, die mit einer HIV-Diagnose konfrontiert wird, übertragen durch den eigenen Ehemann, woraufhin sie ihr ganzes Leben nochmal hinterfragt. Was war für diese Geschichte eigentlich bei Ihnen der Ausgangspunkt?
Ich habe diese Geschichte von einem befreundeten Arzt gehört. Der hat mir erzählt von einer Patientin, einer 60-jährigen Frau, die bei ihm auf der Intensivstation lag mit einer scheinbar unbehandelbaren Lungenentzündung. Und diese Frau, die wäre beinahe gestorben, bis die Ärzte zufällig auf HIV getestet haben und sich herausstellte, dass die Lungenentzündung eigentlich schon der Ausbruch der Krankheit AIDS war. Und mich hat es sehr beschäftigt, gerade auch, weil die Frau aus sehr gutbürgerlichem Haus kam. Sie hatte einen netten Ehemann, sie hatte Kinder, Enkelkinder und wähnte sich in einer harmonischen Beziehung. Und danach kam eben diese Diagnose und damit natürlich auch die Frage, woher die Krankheit kommt.
Das ist ja zunächst einmal eine interessante Anekdote, aber wie haben Sie daraus dann das Material für Ihren Film geformt?
Ja, das war ein langer Prozess, weil ich mich natürlich auch so ein bisschen von der ursprünglichen Geschichte lösen musste. Und ich habe viel Gespräche mit Ärzten geführt, also mit HIV-Ärzten, mit Psychologen, die HIV-Kranke betreut haben. Ich habe aber auch so ein bisschen in meinem Umfeld recherchiert, also gerade die 60-jährige Frau, die ja vielleicht auch meine Mutter sein könnte. Und ich habe mich mit Freundinnen ausgetauscht, wie ihre Mütter sind oder was da so die Themen sind im Alltag. Und so hat sich dann über Jahre hinweg so allmählich die Geschichte geformt.
Meredith bekommt ja diese Diagnose und auch wenn sich die Zeichen dann langsam mehren, dass ihr Ehemann sie angesteckt hat, weil er eben ein anderes Leben führt, als sie sich das vorstellen kann. Obwohl sich das dann alles verdichtet und es immer klarer wird, hatte ich das Gefühl, dass sie zunächst das alles nicht wahrhaben möchte. Ist das das titelgebende Vakuum, das sie sich dann befindet?
Ja, also der Titel, der stand, bevor ich mit Schreiben begonnen habe. Es war sowieso das Gefühl, was ich mir vorgestellt habe. Und ja, Sie haben das eigentlich richtig beschrieben. Es ist ein Verdrängen, was da ist, weil die Krankheit HIV irgendwie nicht ins Bürgertum gehört. Sie hat immer noch was Stigmatisierendes. Man vermutet sie in Randgruppierungen. Und es ist ein längerer Prozess, bis eben meine Hauptfigur sich das eingesteht, dass sie HIV hat und ihr Mann dafür verantwortlich ist.
Die Ausgangslage des Films lädt ja fast dazu ein, vom Ende zu erzählen. Also von einer Krankheit, von einem Leben, das dann komplett zerfällt. Aber Sie erzählen im Kern ja eher davon, dass Meredith sich irgendwann neu erfindet, also neue Wege aus dem eingefahrenen Leben findet und dann irgendwann sogar gemeinsam mit ihrem Ehemann. Ist das dann auch mehr als nur so gute Miene zum bösen Spiel machen, dass man nochmal mit ihm zusammen versucht, sich was Neues aufzubauen?
Also mir ging es eigentlich hauptsächlich um dieses Ringen, um die alte Beziehung und um die alte Liebe. Weil es ist ja nicht so, dass man 35 Jahre Ehe einfach so wegwirft und die Liebe, die ist ja immer noch da und die Gewohnheiten. Und das fand ich spannend, das so ein bisschen unter dem Brennglas vergrößert zu erzählen. Der Film bleibt ja offen, also er zeigt ja nicht, was sie danach tut. Und das fand ich aber irgendwie auch richtig, weil ich das Gefühl hatte, dass es eben nicht wirklich eine Lösung gibt. Die Lösung müssen sie beide suchen und sie muss wahrscheinlich erst ihm verzeihen können, ganz bis es wieder einen gemeinsamen Weg gibt.
Es ist ja ein interner Prozess, den Sie ja gerade geschildert haben und ich fand es interessant, dass Vakuum dafür auch einen sehr gewissen Ton findet. Er ist auch sehr still eigentlich. Mhm. Es passiert viel in Barbara Auer, die Meredith spielt.
War das von Ihnen von vornherein klar, dass Sie, das sind ja schon harte Sachen, die da passieren. Es wird auch mal geschrien, aber Sie erzählen da schon sehr konzentriert. Warum war Ihnen das wichtig?
Mir war die Implosion wichtiger als die Explosion und deswegen vielleicht diese Stille. Ich fand es unheimlicher, wenn jetzt nicht alles, wie zum Beispiel in dem Bergmann-Film, Szenen einer Ehe, wo ja sehr viel diskutiert wird und sehr viel gestritten wird, fand ich es spannender, dass man eben diese Stille, die auch einen Mut erfordert, zeigt. Und sie hatte zum Beispiel auch nicht Freundinnen, meine Hauptfigur, mit denen sie ihre Krankheit bespricht. Also es findet, wie Sie sagen, sehr viel innen statt.
Es gibt ja auch eine Hilfsgruppe, zu der sie dann geht, wo sie ja auch irgendwie zunächst auch so fremd wirkt und dann sich auch langsam öffnet. Also eine Frau, die irgendwie mit niemandem wirklich reden kann, weil der nächste Mensch, den sie hat, ihr Mann ja theoretisch das Problem ist, also auch praktisch.
Genau, das ist ihr Dilemma. Und es ist natürlich auch eine Überwindung für eine Frau, jetzt aus ihrer Gesellschaftsschicht sich in so eine Gruppe zu bewegen. Und das hat auch die erste Szene, also diese Hürde, die sie da überwinden muss und dann auch diesen Satz, ich bin HIV-positiv, den bringt sie ja das erste Mal gar nicht über die Lippen, weil sie das immer noch nicht ganz in ihr Selbstbild integrieren kann.
Sie haben Ingmar Bergman schon erwähnt und ich kann irgendwie meine Gedanken jetzt nicht wegschütteln, dass natürlich auch visuell hier einiges von Bergman vielleicht versteckt ist. Also spielt auch häufig in dem Haus von den beiden, dieses Haus, auch so eine Art sehr bürgerliches Gefängnis, könnte man fast sagen, auch wenn es schön ist. Und trotzdem hat es auch was Kühles, was Kaltes. Vielleicht könnten Sie uns erzählen, wie Sie mit einem visuellen Konzept von Vakuum gearbeitet haben. Was war Ihnen da wichtig?
Ja, wir waren immer sehr nah auf den Protagonisten, vor allem auf Barbara Auer. Das war uns wichtig, also dass man auch da das Vakuum, dass man sehr eine verdichtete Bildsprache findet. Und das Haus spielt tatsächlich eine große Rolle. Es ist ja eigentlich auch so ein bisschen mit ihm verknüpft. Er ist Architekt und er hat sich dieses Haus gebaut für sich und für die Familie. Und es wird aber zunehmend eben zu einem unangenehmen Ort, weil es so was Bunkerhaftes auch hat. Ich denke, das zeigt auch der Film, so diese andere Blick auf das Zuhause, also was am Anfang vielleicht noch so was Warmes hat und mit der Zeit wird es aber dann sehr kühl und eben auch so ein bisschen luftleer, die Innenräume.
Barbara Auer, habe ich schon erwähnt, ist fast in jeder Szene des Films zu sehen. Also man braucht auch dann, wenn man so ein Buch geschrieben hat, eine Schauspielerin, die das trägt. War sie von vornherein im Projekt involviert oder sind Sie später drauf gekommen? Und überhaupt, was hat sie denn, dass sie die perfekte Meredith für ihren Film ist?
Ich hatte das Buch bei Simone Bär, das ist eine Casterin und die hat es gelesen und hat dann sofort gesagt, die Rolle muss Barbara Auer spielen. Und ich habe darauf also ich kannte natürlich Barbara Auer vor allem aus den Petzold-Filmen und habe sie daraufhin kontaktiert und dann hat sie mich gleich nach Hamburg eingeladen, zu sich nach Hause und es war irgendwie so, von Anfang an war der Dialog sehr stimmig zwischen uns und sie hatte auch sehr Interesse, diese Rolle zu spielen. Das Problem war dann nur, dass es eigentlich danach noch 3-4 Jahre gedauert hat, bis der Film finanziert war und auch die Geschichte zu Ende entwickelt und sie war da aber sehr unterstützend auf meiner Seite, also wir haben sehr viel uns auch eben über diese Figur unterhalten, über die Probleme, die thematisiert sein müssten. Sie war da eine riesen Unterstützung. Manchmal denke ich auch, ohne sie hätte ich den Film wahrscheinlich irgendwann vielleicht sogar aufgegeben.
Sie müssen ja mit ihren beiden Hauptdarstellern sehr intensiv zusammengearbeitet haben. Es gibt ja auch Szenen von Sex. Sex im Alter ist im Kino sowieso immer so ein Problemfeld, leider ja. Wie haben Sie mit ihnen gearbeitet? Wie haben Sie zusammen eine Sprache gefunden für das, was Sie da zeigen wollen?
Also ich hatte relativ klare Bilder im Kopf, wie ich Sexualität erzählen will. Also mir war wichtig, eben sehr naturalistisch, eben nicht so, wie es sonst im Kino zum Teil passiert. Also kein Kitsch, aber auch keine Erotik und auch keinen Voyeurismus wollte ich bedienen. Und wir haben dann eine Probenwoche gemacht vor den Dreharbeiten, wo ich mit den beiden auch sehr viele Filmbeispiele angeschaut habe. Also mir war es wichtig, dass sie klar verstehen, welche Visualisierung mir wichtig ist. Weil mein Gefühl ist, nur wenn der Schauspieler meine Vision versteht und sie bestenfalls auch teilt, kann er mir diese Bilder liefern. Und das war, glaube ich, sehr wichtig für uns alle drei diese Woche, also auch um ein Vertrauen herzustellen, auch zwischen Barbara und Robert, weil die haben vorher auch nie zusammen gespielt, kannten sich aus Filmen, aber ja, haben sich noch nie gesehen vorher.
Sie haben erwähnt, dass der Film jetzt auch lange in der Produktion war. 3-4 Jahre hatten Sie, glaube ich, gerade gesagt. Was waren da die Hindernisse? Das kann man sich jetzt im ersten Moment fast gar nicht vorstellen.
Das Problem war die Finanzierung. Also ich wollte den Film ursprünglich in Deutschland finanzieren und wir haben aber leider keine Redaktion gefunden, die den Mut aufbrachte, den Film zu machen. Und dann irgendwann mal habe ich gesagt, gut, dann wechseln wir das Land. Und dann hat meine Schweizer Produzentin es geschafft, in 3 Monaten die komplette Finanzierung aus der Schweiz auf die Beine zu stellen. Und das, also natürlich haben wir dann den Standort gewechselt. Das war dann eben nicht mehr München, es war dann Zürich im Film als Drehort. Und zum Teil sind eben noch Schweizer besetzt. Aber ich konnte den Film machen.
Aber das finde ich jetzt spannend. Mut im Sinne von einem Film zu machen, wo es um Menschen jenseits der 60 geht? Oder da Mut, einen Film zu machen über Menschen, die HIV haben? Wo hat es da gehabert?
Das ist für mich schwierig zu beantworten, ja, weil ich persönlich nie Kontakt hatte. Also es waren meine deutschen Produzenten, die dann jeweils das Drehbuch hingeschickt haben und die Gespräche geführt haben. Ich selber bin da nie involviert gewesen in die Diskussion. Ich weiß es von einer Redakteurin, oder da wurde mir so ein bisschen näher berichtet, dass auch das Frauenbild nicht gerade erwünscht ist. Also dass man lieber jetzt Geschichten über starke Frauen erzählen, die vielleicht selber den Mann mit HIV anstecken und nicht umgekehrt.
Wundert Sie das eigentlich als Filmemacherin, die eigentlich frei sein will in der Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, dass man eben beim Film, wo man eben Geld braucht, auch manchmal eben Konzessionen machen muss in der Art und Weise, wie man Geschichten erzählt? Oder hat sie das jetzt einfach nicht weiter für ihre weiteren Projekte initiiert? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja schon irgendwie noch so ein, weil man muss ja auch neue Stoffe entwickeln für den nächsten Film. Ist man dann irgendwie dann doch so, sagt, ne, dann in die Richtung dann doch nicht, wenn es so schwer war mit dem letzten Projekt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist eine komplexe Frage.
Ich weiß.
Also ich glaube, das Erste ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Ländern, vielleicht zwischen der Schweiz und Deutschland, was die Finanzierung angeht von Kinofilmen. Und wir in der Schweiz haben das Glück, dass wir nicht zuerst eine Redaktion brauchen, sondern zuerst die große Filmförderung ansprechen, wo 6 Leute entscheiden und nicht ein Mensch. Und ich glaube, da hat man auch nicht immer die Zuschauerzahlen im Kopf, was ich wichtig finde bei Kino, dass man eben auch Arthouse-Filme finanziert. Und ich glaube, in Deutschland, weil es halt immer zuerst eine Redaktion braucht, eine Fernsehredaktion, ist natürlich die Auswertung und die Zuschauerzahlen sind ein sehr wichtiger Fokus, was nicht unbedingt nur förderlich ist, was man ja auch sieht. Also es werden ja nicht nur tolle Filme gedreht in Deutschland. Das ist so ein bisschen ein anderer Markt. Aber das andere, was Sie sagen, natürlich will ich einen Film machen, den möglichst viele Menschen sehen. Und natürlich weiß ich, wenn ich ein schwieriges Thema wähle, vielleicht auch mit einem klassischen Rollenmodell oder eine realistische Umsetzung wähle, eben nicht eine fantastische oder nicht ein, ich sage jetzt mal, ich hätte ja auch eine märchenhafte Entwicklung wählen können, die vielleicht mir mehr Zuschauer gebracht hat, dann weiß ich schon, dass es der Film schwer haben wird, also in der Finanzierung und natürlich auch in der Auswertung.
Christine Repon war unser Gast. Ihr Spielfilm Vakuum kommt nächsten Donnerstag in die deutschen Kinos. Vielen Dank für den Film und vielen Dank für die Zeit für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
An dieser Stelle wühlt sich für uns durch alle Kinoneustarts Christian Bernd. Alle Kinoneustarts, die wir nicht gesondert hier besprechen können. Und Christian Bernd spricht dann Kinotipps und auch Warnungen aus. Diesmal hat er Werke aus Deutschland, Palästina und Polen mit dabei.
Während eures Aufenthalts habt ihr Arbeitsdienst zu leisten. Als Wiedergutmachung für die durch den Krieg verursachten Entbehrungen und Verluste.
England 1945. Der britische Offizier stimmt die deutschen Kriegsgefangenen auf ihr hartes Los ein. Unter ihnen Fallschirmspringer Bernd Trautmann, gespielt von David Cross, der stoisch alles erträgt. Nur beim Fußball im Lager zeigt er Teilnahme und dort entdeckt ihn der Trainer des örtlichen Fußballvereins. Seine Tochter Margaret ist entsetzt.
Der Junge kann uns vor dem Abstieg bewahren.
Hier geht's nicht um Fußball, Dad, und das weißt du auch. Er ist Deutscher, das kannst du nicht ignorieren. Er ist ein verfluchter Nazi.
Aber bald erliegt Margaret selbst dem Charme des coolen Deutschen. Markus Rosenmüller erzählt seinen neuen Film Trautmann nach realem Vorbild. Nach dem Krieg wurde Bernd Trautmann bei Manchester City nicht nur zur Torwartlegende, sondern auch zum Pionier der deutsch-britischen Verständigung. Leider hat Rosenmüller der Legende einen Bärendienst erwiesen. Man könnte den Film in seiner Rührseligkeit ja noch als Schmonzette abtun. Unerträglich wird es aber, wenn Margaret als Trautmann angefeindet wird, ihren Landsleuten ins Gewissen redet.
Würdet ihr ihn als Menschen sehen und nicht nur als Deutschen, dann könntet ihr erkennen, wie sehr er sich bemüht, die Vergangenheit zu bewältigen.
Kommt jetzt die Mitleidstour? Was ist denn los?
Nur weil es leichter ist zu hassen als zu vergeben. Ihr seid nicht besser als die, die ihr verurteilt.
Eine Frechheit!
Im besten Schulfernsehton belehrt Margaret die aufgebrachte Meute. Nicht Trautmann, sondern die Engländer müssen dazu lernen. Sogar der Rabbi hat nach Margarets Rüge ein Einsehen. Der von den Nazis geflohene Rabbi Altmann verteidigte Trautmann damals tatsächlich, aber hier muss dem Unversöhnlichen das Verzeihen erst beigebracht werden. Trautmann zählt zu den jüngeren Filmen wie Unsere Mütter, Unsere Väter, die Deutsche der NS-Zeit zu Opfern stilisieren, denen man einfach vergeben musste. Besonders wenn sie, anders als die hitzigen Engländer, kühlen Kopf bewahren, wie Trautmann es hier so vorbildlich tut. Ein Parkplatz in Jerusalem. Sarah steigt aus dem Wagen, in dem sie gerade Sex mit Salim hatte. Dann fahren beide zurück zu ihren Ehepartnern. Scheinbar eine alltägliche Affäre, bis eines Morgens... Salim wird verhaftet. Er ist Palästinenser, Sarah Israelin. Deshalb geraten sie ins Visier von palästinensischen und israelischen Behörden, die Spionage vermuten. Der palästinensische Regisseur Muayyad Alayan blättert in Der Fall Sarah und Salim die Folgen der brisanten Liebesgeschichte aus verschiedenen Perspektiven auf. Salims schwangere Frau versucht, ihrem Mann zu helfen, ist aber zugleich tief verletzt und Sarahs Mann gerät als israelischer Soldat durch die Affäre in Schwierigkeiten. Alayan verfolgt das Drama nüchtern, entwickelt aber gerade aus der distanzierten, nie vorhersehbaren Erzählweise Spannung. Ein politischer Film, der das persönliche Schicksal seiner Figuren nie aus den Augen lässt. Ein polnisches Dorf in der Nähe von Świerbodzin. Im Gottesdienst dankt der Priester für die Spenden zum Bau der Christusstatue.
Unser Christus wird noch größer sein als der in Rio de Janeiro.
Der polnische Spielfilm Die Maske beruht auf realen Ereignissen. Tatsächlich wurde an diesem Ort 2010 die größte Christusstatue der Welt errichtet. Und auch die Geschichte von Jacek, dem Helden des Films, hat einen tatsächlichen Hintergrund. Jacek ist ein unangepasster Heavy-Metal-Fan, der sein Geld auf der Baustelle der Christusstatue verdient, bis er bei der Arbeit in die Tiefe stürzt. Er überlebt und bekommt eine Gesichtstransplantation und ist nun völlig entstellt. Das Dorf feiert Jaceks Überleben als göttliches Wunder, aber man meidet ihn. Sogar seine Mutter hält ihn für ein Monster und ruft einen Exorzisten. Małgorzata Szumowska, die in international gefeierten Filmen wie Im Namen des, der Geschichte eines schwulen Priesters, die Gegenwart ihres Landes reflektiert, hat Die Maske als bittere Gesellschaftssatire inszeniert. Konservativer Katholizismus und geschmacklose Konsumgeilheit gehen Bigott Hand in Hand, gipfelnd in einer bizarren Kaufhaus-Schnäppchenschlacht um Unterwäsche. Aber Szumowska verhöhnt nicht, sondern zeigt die quälende Überforderung dieser zwischen Moderne und Tradition taumelnden Gesellschaft. Und der poetische Realismus, mit dem der auf der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnete Film die dörfliche Atmosphäre zwischen Kirche und Küchentisch entfaltet, ist von betörender Schönheit.
Christian Berndt mit drei Filmen der kommenden Woche. Man muss sich nur die letzten Rollen von Nicole Kidman anschauen, um festzustellen, dass sich diese Schauspielerin permanent neu ausprobiert, dass sie sich nicht festlegen lassen möchte. Gerade haben wir sie in dem Familiendrama Der verlorene Sohn als konservative Hausfrau gesehen, die mit der Homosexualität ihres Sohnes konfrontiert wird. Und in der Comicverfilmung Aquaman spielt sie Atlanta, die schöne Königin der Unterwasserwelt mit langen, wallenden Haaren und einem Dreizack in der Hand. Nächste Woche erleben wir Nicole Kidman als heruntergekommene, traurige Polizistin, die in Destroyer durch ein sehr unwirtliches Los Angeles zieht.
Ich musste mich immer nur durchboxen. Voller Neid, Hunger und Angst. Ich möchte irgendwas finden. Was Schönes.
Karen Kusamas Action-Thriller mit einer mal melancholischen, mal schießwütigen Nicole Kidman nehmen wir jetzt zum Anlass, um mal über das Phänomen Nicole Kidman zu sprechen. Was macht sie aus? Worin liegt ihre Kunst? Anke Lewicke ist dafür im Studio. Nicole Kidman, anders als jetzt in Destroyer, das kann man auf jeden Fall festhalten, war selten so hässlich, so aggressiv und so voller Wut wie diesmal, oder?
Ja, das kann man auf alle Fälle sagen. Sie spielt ja eine Ermittlerin und vor vielen Jahren hat sie bei einem Undercover-Einsatz ihren Liebsten verloren und nun nach Jahren kann sie endlich Rache üben. Und wie sie das macht, also sie steckt unheimlich viel Schläge ein, aber sie teilt mindestens genauso viel Schläge aus und das macht sie ja alles mit ihrem Körper, also ihr ganzes Spiel ist Körper, reine Physis. Sie erklärt sich kaum, es gibt kaum was zu sprechen. Und das ist dann schon, boah, sie ist so fertig. Morgens meint man richtig, die Alkoholfahne zu riechen, wenn sie dann auch noch in irgendeinem Auto wach wird. Der Körper ist eigentlich schlapp und auf einmal geht aber immer wieder so eine Spannung durch ihren Körper. Dann tritt sie in Aktion, dann geht sie auch mit einer Knarre rein und unterbindet irgendeinen Banküberfall, macht sich selbst aber auch verletzbar als Zielscheibe. Das kann man natürlich auch im übertragenen Sinne sehen. Und dann gibt es aber auch immer wieder Nahaufnahmen auf dieses unendlich leere, traurige Gesicht. Also man kann eigentlich sagen, dass sie hier, Nicole Kidman, aus ihrem wirklich schier unerschöpflichen Fundus nochmal eine neue Persönlichkeit herausgezogen hat.
Das Spannende ist ja, dass egal was für eine Rolle sie annimmt, es vorab immer so ein bisschen Wirbel gibt. Und oh, Nicole Kidman macht jetzt das und jetzt macht sie auch noch das.
Ja, das kann man sagen. Und das ist ja auch vielleicht ein Teil ihrer Strategie. Sie ist ja so ein Chamäleon, was sich immer wieder anpasst. Und als sie damals nach Hollywood gegangen ist, hatte sie ja schon große Erfolge zusammen mit Tom Cruise, ihrem Mann, Tage des Donners oder der Western, den sie mit ihm gedreht hat. Aber sie war eben immer der Schatten von Tom Cruise damals noch. Und dann ist sie ja ganz geschickt da rausgegangen, weil sie dann auf einmal mit Gus Van Sant, ne, gedreht hat, einem Independent-Regisseur, wo die Gage dann auf einmal gar nicht mehr so wichtig war. Und da hat man dann schon festgestellt, dass man eigentlich immer wieder Verbindungen der Rollen zu ihrer Karriere hinziehen kann, weil bei To Die For, damals war sie ja die ehrgeizige, naive Blonde und genau das hat sie dann bei Gus Van Sant gespielt. Da ist sie eine Frau, die zum Fernsehstar, zur Wetterfee werden will, dafür geht sie über Leichen, also es ist gleichzeitig auch eine Hollywood-Satire und sowas gibt es immer wieder in der Filmografie von Nicole Kidman, also dass sie dann mit Tom Cruise, der letzte Film war dann ja Eyes Wide Shut mit Stanley Kubrick und da wurde ja auch viel drüber geredet, wie viel von diesem Paar geht in diese Geschichte rein, die ja auf der Traumnovelle von Arthur Schnitzler basiert. Da wurde ja schon viel drüber geredet. Dann dreht sie auf einmal wieder Batman Forever, dann schreibt sie Lars von Trier einen Brief und dann sehen wir sie in Dogville. Also so geht es die ganze Zeit und ich finde es dann interessant. Dann hat sie auch mit Jane Campion gedreht, Portrait of a Lady und da spielt sie ja wieder eine junge Amerikanerin, die nach Europa geht, das spielt 1870, die ihre Freiheit sucht und genauso versucht sie mit den Rollen immer wieder eine Freiheit zu finden, aber am Ende muss man feststellen, dass die Rollen ihr diese Freiheit unheimlich häufig nicht geben.
Sieht man ihr eigentlich diese Wandelfähigkeit an? Es gibt ja Schauspieler, die das verschwinden lassen, weil es immer so leicht aussieht, diese Figuren zu sein, oder merkt man bei ihr, wenn man dann die Filme sieht, dass es dann doch Arbeit?
Ich finde, sie ist eine unheimlich kluge, minimalistische Schauspielerin und so sehr sie auch immer wieder neue Persönlichkeiten spielt, man kann das eigentlich kaum beschreiben und das finde ich ganz interessant. Sie schafft es einfach immer ganz schnell, ihre Figuren zu skizzieren und öffnet sich dann aber für unsere Projektion und das macht sie uns ja auch ganz geschickt vor in dem Film Eyes Wide Shut. Da haben wir eben dieses Ehepaar leicht bekifft, sitzen sie da im Schlafzimmer, sie hat nur noch Unterwäsche an und es so wirkt sehr verletzlich und dann erzählt sie ihm auf einmal, Tom Cruise, dem Ehemann im Film, von einer Begegnung mit einem fremden Mann.
I first saw him that morning in the lobby. He was checking into the hotel and he was following the bellboy with his luggage to the elevator. He glanced at me as he walked past, just a glance. Nothing more.
Ja, ist doch unglaublich, wie sie die Kunstpausen setzt, wie sie ihre Stimme variiert. Man kann richtig sehen, welche Bilder Tom Cruise durch den Kopf gehen, wenn er sich vorstellt, wie dieser fremde Mann sie angeschaut hat, in den Bann geschlagen hat. Und das ist vielleicht das Interessante an ihrer Figur. Wir spüren, dass da häufig ein inneres Beben ist, dass das eine Seele im Aufruhr ist. Aber das füllen wir immer mit unseren eigenen Bildern, unseren eigenen Projektionen.
Aber bei aller Unterschiedlichkeit dieser Rollen, die Nicole Kidman jetzt fast 30 Jahre in ihrer Karriere gespielt hat, gibt es dann doch irgendwie Gemeinsamkeiten, die wir zusammenfassen können?
Ja, also es gibt einerseits die Rote Hexe, wo sie dann mal mehr in Aktion tritt. Also das sind die Actionfilme, die Western, die sie gespielt hat oder die Thriller. Aber häufig ist sie eigentlich die Außenseiterin, die Fremde, auch eine gebeutelte Persönlichkeit. Aber sie ist selten jemand, die dagegen rebelliert. Also sie nimmt das alles so an, trägt das so aus. Und es geht dabei immer von ihr so eine existenzielle Einsamkeit aus. Am besten vielleicht in Virginia Woolf, The Hour, wo sie eben die große Schriftstellerin spielt. Dann aber auch bei Grace of Monaco, wo sie sich einen eigenen goldenen Käfig baut. Oder Moulin Rouge, die schwindsüchtige Sängerin. Und dann aber wieder ganz interessant natürlich auch bei Lars von Trier, bei Dogville. Da sehen wir das ganz extrem. Da kommt sie als Fremde in diesen minimalistischen Film rein in eine dörfliche Gemeinschaft und wird dann immer mehr gedemütigt, missbraucht und alles. Also da, finde ich, bringt sie das so richtig auf den Punkt, was sie eigentlich immer gespielt hat oder spielt.
Anke Lewicke über die Wandelfähigkeit der Nicole Kidman. Eine neue Facette von ihrem Talent kann man dann ab Donnerstag in Destroyer sehen. Kein perfekter Film, aber dennoch eine hochinteressante Performance von Frau Kidman.
Heimkino.
Der Ungar Gábor Bodi gehörte zu den revolutionärsten europäischen Filmemachern in den 1970er und 1980er Jahren. Sein Opus Magnus ist der 1980 entstandene Film Narziss und Psyche. Ein legendenumwobener Kultfilm mit Udo Kier in der Hauptrolle. Er lief in den Kinos der BRD in einer fast um die Hälfte gekürzten Exportfassung ziemlich erfolgreich. Und in der DDR kam das radikale Filmexperiment nie in den staatlichen Filmverleih. Jetzt liegt weltweit erstmals eine Blu-ray-Fassung des dreiteiligen Director's Cuts vor. 261 Minuten. Jörg Taschmann, Gábor Bodi-Fan der ersten Stunde, ist begeistert über diese Nachricht und stellt uns den flirrenden Bilderreigen über eine unangepasste Frau in der KUK-Monarchie vor.
Die Geschichte der als Erzsi Bertlonyai geborenen Psyche beginnt mit Experten, die als Talking Heads einen Dokumentarfilm vortäuschen. Sie sitzen in bemoosten und von der Natur zugewachsenen Zimmern, die stark an das Kino von Andrei Tarkowski erinnern. Dabei fallen sie sich auf verschiedenen Tonebenen immer wieder ins Wort und wiederholen die scheinbar bekannten Fakten. So sei Erzsi Bertlonyai 1795 geboren, der Vater war ein reicher Adliger. Die Mutter, so berichtet eine Stimme aus dem Off, die an den Duktus der ungarischen Nachrichtensendung erinnert, war ein Zigeunermädchen, das von einem Grafen adoptiert wurde.
Lónyai Erzsébet 1795. január 27-én született Nagylónyán.
Es ist fast unmöglich, dieses überbordende Werk in Worte zu fassen. Diese bildliche Verspieltheit zwischen Videokunst, Experimentalfilm, frühem Kino und prallem Opus. Der Bilderreigen wird von einer vielschichtigen Tonebene ergänzt, die mit Off-Kommentaren, verzerrter elektronischer und klassischer Musik arbeitet und dem Zuschauer und Zuhörer immer wieder neue Erkenntnisse ermöglicht. Dabei erzählt Gábor Bodi frei nach einem Versepos des ungarischen Dichters Sándor Vörös die tragische Liebesgeschichte zwischen der Dichterin Psyche, verkörpert von der spanischen Schauspielerin Patricia Adriani, und dem genialen Dichter Narziss, der eigentlich László Tóth heißt und von Udo Kier gespielt wird. Den Deutschen sieht man hier in seiner wohl komplexesten und ungewöhnlichsten Rolle.
Tóth László elegant líráját tisztelvén, stőle sokat és nagyot várván, elszerzék őt instruktornak a nemes és gazdag Rédei családhoz.
László ist die große Liebe von Psyche, auch wenn sie ein sinnliches, freies Liebesleben führt. Als sie László besucht, beichtet er ihr, dass er an der Franzosenkrankheit, Syphilis, erkrankt sei. Dieser tragische Aspekt ist nur eine Facette der stürmischen Liebesgeschichte, die sich über epische 130 Jahre erstreckt und in der die Protagonisten nie altern. Im Verlaufe des Films wird Narziss und Psyche zu einer etwas anderen Dreiecksgeschichte, denn Psyche geht eine Beziehung mit dem schlesischen Adligen Freiherr Maximilian von Zedlitz ein, der von György Csörhalmi, einem sehr bedeutenden ungarischen Schauspieler, gespielt wird. Dieser Freiherr ist ein hinkender Exzentriker, Freimaurer und Kunstliebhaber, der Psyche völlig verfällt und sie unbedingt heiraten möchte.
Útközben ismerkedik meg Maximilian Freiherr von Zedlitz
báróval. A különc szabadkőműves, egyik lábára sánta, műkedvelő tudós, pszichét az apjára emlékeztette.
Az árdai élet szigorától szenvedve talán ezért...
Es gehört zu den Besonderheiten von Narziss und Psyche, dass der hauptsächlich auf Ungarisch durchsynchronisierte Film auf eine höchst eigenwillige Auswahl der Synchronsprecher setzt. So wird Udo Kier von György Csörhalmi, dem Darsteller des Freiherrn von Zedlitz, gesprochen. Csörhalmis Figur dagegen wird vom bekannten ungarischen Schauspieler Dezső Gorás synchronisiert, der über eine tiefere Bassstimme verfügt. Immer wieder verblüfft Gábor Bodi mit seinen Regieeinfällen. Die Mischung aus Experimentalfilm und Epos schafft ein einmaliges Kunstwerk und ist ein allegorischer, philosophischer, politischer und erotischer Abgesang auf die K&K-Monarchie. In Ungarn kam Psyche, wie der Film dort schlicht heißt, im Dezember 1980 in der zweiteiligen 216-Minuten-Fassung in die Kinos und erreichte sensationelle 600.000 Zuschauer. Erst 1990, also 10 Jahre später und 5 Jahre nach dem tragischen Freitod von Gábor Bodi, zeigte das ungarische Fernsehen erstmals die nun vorliegende 261 Minuten lange dreiteilige Fassung. Die deutsche DVD verfügte im Gegensatz zur ungarischen Ausgabe unverständlicherweise über kein Bonusmaterial. Dennoch überwiegt die Freude, dass dieser Kultfilm nun endlich von einer neuen Generation auf DVD und weltweit sogar erstmalig auch auf Blu-ray entdeckt werden kann.
Das Opus Magnum Narziss und Psyche des ungarischen Regisseurs Gábor Bodi ist jetzt erstmals auf DVD und Blu-ray erschienen bei Absolut Medien zum Preis von 19,90 Euro. Wenn es um das Verhältnis Roboter und Mensch geht, hat das Kino schon immer die unterschiedlichen Szenarien durchgespielt. Meistens sind das dann Geschichten vom Untergang, vom Krieg Mensch gegen Maschine. Jenseits des Kinos wird künstliche Intelligenz mittlerweile immer offensiver in unseren Alltag integriert. Roboter automatisieren in einigen asiatischen Ländern sogar ganze Dienstleistungsgewerbe. In der Medizin gibt es Roboter, die Operationen durchführen. Und auch im Bereich der Liebe soll künstliche Intelligenz dem Menschen helfen, seine Probleme zu überwinden. Wie sowas aussehen kann, sieht man jetzt in einem außergewöhnlichen Dokumentarfilm. Hi, AI.
I am a Texan.
So, you are a Texan. Seems like a great job. I like what you do. So I hope you're saving some money to give me a nice present.
You like presents?
I get it. Like presents.
And,
What else do you want me to tell you?
Could I hold your hand?
It seems we have a lot in common, John.
Episoden aus Japan und den USA fügt die Regisseurin Isa Willinger zu einem sehr nachdenklichen Essay zusammen, über dem die große Frage schwebt, wie tiefgreifend ist die Beziehung zwischen Mensch und Maschine und wie viel weiter soll sich das Ganze noch entwickeln? Mit der Regisseurin konnte ich vor der Sendung sprechen. Herzlich willkommen, Isa Willinger.
Vielen Dank.
Was hat Sie denn grundsätzlich erstmal an Robotern und künstlicher Intelligenz interessiert, dass Sie jetzt einen ganzen Dokumentarfilm darüber gemacht haben?
Ja, also es gibt sozusagen verschiedene Aspekte. Einer war auf jeden Fall, dass Roboter so interessant aussehen und so interessant zu beobachten sind, wie sie sich bewegen, wie sie sprechen, eben diese Mischwesen aus Mensch und Maschine, also die humanoiden Roboter. Und dadurch für einen Film, finde ich, wahnsinnig interessante Objekte sind. Und das andere war, dass eben künstliche Intelligenz und Roboter unheimlich viele Fragen aufwerfen, also philosophische Fragen, wo ist die Grenze, was macht eigentlich den Menschen aus angesichts der Maschinen, die schon so viel können und aber auch natürlich moralische Fragen, ne? Und diese Kombination, die war einfach so der Antrieb, dann diesen Film zu machen.
Es gibt ja viele Formen der künstlichen Intelligenz und auch sehr unterschiedliche Anwendungsgebiete. Sie konzentrieren sich, hatte ich jedenfalls den Eindruck, in High AI auf humanoide Roboter, die verwendet werden, um Menschen auch Gesellschaft zu leisten. Warum gerade dieser Fokus?
Also erstens ist es was eigentlich komplett neu ist, was man noch wirklich nicht so kennt, ne? Also wir haben ja in den Fabriken schon ganz lange Roboter im Einsatz, aber die Roboter, die wirklich in unserer Alltagsumgebung unterwegs sind, also in unserem Zuhause sogar, in einem relativ intimen, geschützten Raum, was die sozusagen auslösen bei den Menschen, welches Verhalten, welche Gefühle, was da sozusagen passiert auch an Veränderungen des Menschen, das hat man einfach so noch nicht gesehen in einem Dokumentarfilm, weil es das auch fast noch gar nicht gibt auf der Welt. Also wir mussten auch relativ lang suchen, bis wir überhaupt Beispiele finden konnten, wo Roboter wirklich schon in einem Zuhause unterwegs sind. Und und da was Neues entdecken zu können, was Neues zeigen zu können und dadurch vielleicht auch ein Stück weit ein Bild der Zukunft aufzuwerfen, das war natürlich extrem spannend.
Was hat Sie denn gerade an diesen zwei exemplarischen Episoden interessiert, die Sie zeigen? Die eine spielt ja in Japan, wo eine ältere Frau mit dem Pepper-Roboter zusammenleben soll und die andere in Amerika, wo ein Mann ja schon so eine Art romantische Beziehung zu einem Roboter zumindest aufbaut. Wofür stehen diese beiden Episoden für Sie exemplarisch?
Ja, also wie gesagt, es ist gar nicht einfach überhaupt sowas zu finden, solche Roboter-Mensch-Beziehungen und von daher war halt auch die Auswahl nicht riesengroß. Also in Japan haben wir dann tatsächlich uns überlegt, also wie soll das gehen, wenn irgendwie diese alte Dame eben den ganzen Tag alleine in der Wohnung verbringt, weil ihre Kinder natürlich arbeiten, die Enkel in der Schule sind. Und eben da jetzt sich die Zeit mit dem Roboter vertreiben soll. Also was passiert da? Ne? Kann das funktionieren oder nicht? Und in USA, also da war natürlich ganz, ganz spannend diese Frage, wie weit können die Gefühle für ein Maschinenwesen gehen? Also kann da sowas wie Liebe entstehen oder auch nur sowas wie Freundschaft oder Vertrauen? Also diese ganzen Dinge, die wir eigentlich nur, diese Emotionen, die wir nur zwischen Menschen kennen, können die irgendwie auch auf eine Maschine projiziert werden oder von einer Maschine erweckt werden?
Gerade in der Japan-Episode hatte ich das Gefühl, dass das noch nicht so gut funktioniert. Man hatte das Gefühl, dass Pepper nicht so wirklich reagiert auf die ältere Dame, die gerne mit ihm sprechen möchte. Also es gibt durchaus noch, sagen wir mal, Entwicklungsbedarf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir zeigen da, glaube ich, auch eher Potenziale, Dinge, die sich in den nächsten Jahren noch rasant weiterentwickeln werden. Und wir zeigen quasi den Anfang davon, denke ich schon auch. Wobei in Japan uns wirklich immer wieder überrascht hat, wie der Roboter anscheinend eher eine Vorliebe für die Schwiegertochter dieser älteren Dame hatte. Also mit der wollte er die ganze Zeit reden. Und ganz oft, wenn die alte Dame eben mit ihm sprechen wollte, hat er sich weggedreht, als würde er irgendwie wie ein Mensch eine Präferenz für eine bestimmte Person haben, womit kann natürlich nicht sein, es ist nur eine Maschine, aber womit es zusammenhing, haben wir eigentlich nicht so ganz verstanden, vielleicht weil die Stimme der alten Dame leiser war oder was auch immer, aber das war schon auch sehr interessant, also weil wir dann natürlich auch sehr viel Menschliches sofort auf den Roboter projizieren, eben wie eine Vorliebe für eine bestimmte Person, aber das kann eigentlich gar nicht sein, genau.
Sie sind so begeistert, was die Möglichkeiten anbetrifft, haben aber auch gesagt, dass es viele ethische Fragen gibt und das Spannende ist ja, wenn wir uns die Kinogeschichte ansehen, sind die Fragen Mensch und Maschine häufig Geschichten von Zerstörung. Es geht darum, dass die Maschine den Menschen bedroht. Sehen Sie das auch als so eine Art, ja, sagen wir mal, Befürchtung, die jetzt so langsam abgebaut wird? Oder sollte man doch eher sehr skeptisch bleiben über das, was man auch in Ihrem Film zum Teil sieht?
Also ich würde auch gar nicht sagen, dass ich so begeistert bin. Für mich war schon wichtig, mit einer ganz großen Offenheit an das Thema ranzugehen. Einfach auch aus dem Grund, weil ich glaube, wir können eigentlich nicht wirklich unsere Zukunft beurteilen aus unserer jetzigen Warte heraus. Genauso wenig, wie wir vor 30 Jahren hätten beurteilen können, wie wir heute leben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass wir diese Smartphones in der Tasche stecken haben und so weiter. Das hätten Menschen von vor 30 Jahren einfach nicht beurteilen können. Und so ähnlich ist es jetzt auch. Also von daher, ganz viel Offenheit ist wichtig, glaube ich. Ganz viel Wachheit auch für die Risiken natürlich. Und ich glaube, ja, wir müssen vor allem erstmal feststellen, was sind eigentlich die Fragen, die wir zu stellen haben, weil die Antworten sind wirklich noch völlig unklar und auch der Wissenschaft übrigens.
Sie zeigen ja neben Ihren Protagonisten, wie Sie mit Ihren Robotern umgehen, auch Vorlesungen. Sie sind in Labors, haben auch einen Tech-Podcast integriert, was ich sehr spannend fand. Aber Sie selber als Regisseurin, Sie haben sich rausgenommen. Also es gibt keine Interviews, Sie befragen die Leute nicht direkt, also das sehen wir zumindest nicht. Warum haben Sie sich gerade für diesen Weg entschieden, um den Dokumentarfilm genau so zu gestalten, dass Sie dann doch außen vor bleiben?
Ich glaube, es ist eigentlich die hohe Kunst des Erzählens, über eine Geschichte, eine Narration zu erzählen. Und Interviews sind ja oft eher so Behilfsmittel im Dokumentarfilm, zu dem man greift, weil es eben nicht möglich ist, wie im Spielfilm emotional und mit einem Spannungsbogen erzählen zu können. Bei diesem Stoff war es möglich, weil die Roboter einfach so interessant sind und diese Beziehungen, die wir erleben, so neuartig sind, war es sozusagen erstmal möglich, auch wirklich aus der Beobachtung heraus einen Film zu schaffen, der sich so trägt. Das andere war natürlich, dass ich glaube, wenn ich als Regisseurin da spürbar, hörbar, sichtbar wäre, dass ich dann sozusagen immer so auch als Medium zwischen Publikum und Filminhalt agieren würde. Und ich wollte wirklich einen Film machen, der die Zuschauer ganz direkt konfrontiert mit diesen Fragen und sozusagen sie dadurch auch beunruhigt ein Stück weit. Ne? Also das war auch mir wichtig, dass das weiter im Kopf der Zuschauer arbeitet und dass sich das nicht alles so auflöst in so einer erklärenden Instanz, die immer kritisch nachfragt und so weiter und so fort. Es wäre zu einfach gewesen für diesen Stoff, der so viel Unklares beinhaltet.
Sie finden ja auch, das fand ich sehr beeindruckend, so Momente so einer Kontemplation und Ruhe. Da gibt es zum Beispiel Momente, wo die Menschen ja nicht mehr da sind, sondern eben nur die Roboter und die Maschinen. Da gibt es zum Beispiel einen Roboter, der hat so eine Art ganz dünne Beine und auch so ein Kniegelenk und der, ja nennen wir es mal Oberkörperkopf, ist eine Art Ballon und der läuft die Treppe runter. Das ist ja schon so ein Bild einer Welt ohne Menschen, wo der Roboter übrig bleibt. Also welche Funktion haben diese Momente in Ihrem Film, diese kontemplativen, ruhigen, menschenentleerten Szenen?
Ja, also wiederum da habe ich sehr stark an die Wirkung auf die Zuschauer gedacht und dachte mir, wenn ich die Zuschauer sozusagen auch alleine lasse in manchen Szenen mit dem Roboter, also dass es nicht noch einen anderen Menschen gibt, den man beobachten kann in der Interaktion, sondern wirklich nur noch der Zuschauer und der Roboter sozusagen sich gegenüberstehen, dass dann auch nochmal die Zuschauer auch nochmal ganz anders berührt werden und sich auch nochmal ganz anders fragen müssen mit einer ganz anderen Intensität. Wie ist das für mich? Wie fühle ich mich da? Möchte ich das? Kann ich mir das vorstellen? Welche Emotionen weckt das in mir? Und ich glaube, das passiert durch diese direkte halt ganz gut.
Sie haben ja auch den Preis als bester Dokumentarfilm beim Filmfestival in Saarbrücken bekommen und dort auch den Film zum ersten Mal den Zuschauern, dem Publikum gezeigt. Wie sind denn so die Reaktionen auf High AI?
Sehr, sehr interessiert auf jeden Fall. Also wir haben sehr, sehr lange Publikumsgespräche immer mit sehr vielen Fragen und Ideen und Gedanken dazu und ich habe immer das Gefühl, ich könnte nach der Kinovorstellung noch immer viel, 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 viel länger noch reden mit dem Publikum. Also die Menschen sind schon
sehr gefesselt eigentlich von dem Film, was schön ist.
Haben Sie den Film eigentlich auch Ihren beiden Hauptprotagonisten gezeigt, der älteren japanischen Dame und dem Amerikaner? Weil es ist ja auch noch was anderes, sich dann zu sehen, als nur mitzumachen und vor der Kamera zu agieren.
Genau, die japanische Familie, die hat den Link geschickt bekommen und haben sich auch sehr, sehr gefreut, sind sehr angetan. Ich meine, das wäre ein tolles Andenken auch für sie an diese Zeit sozusagen. Und der amerikanische Protagonist, der Chuck, der möchte gerne den Film mit mir zusammen dann sehen. Und wir sind in Toronto eingeladen auf dem Hot Dogs Film Festival im Mai. Da wird er dann auch hinkommen und da werden wir dann den Film zum ersten Mal zusammen gucken.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie die Roboter der beiden den Film finden. Aber ich glaube nicht, dass sie sich dazu eine Meinung bilden werden. Oder?
Genau, also Harmony hat auch noch keine wirkliche Sehfähigkeit. Die könnte den Film gar nicht sehen. Pepper hat Kameras in den Augen, aber ja, wahrscheinlich würde er eher etwas Unsinniges darüber dann sagen.
Also High AI für Menschen, aber handelt von Robotern. Die Regisseurin Isa Willinger war unser Gast. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, tschüss.
Der österreichische Schauspieler Helmut Berger war einst der schönste Mann der Welt und als solcher einer der größten europäischen Filmstars. Doch die tollen Tage sind für ihn vorbei. Immer häufiger macht er in der letzten Zeit Schlagzeilen mit Alkoholmissbrauch und öffentlichen Entgleisungen. Das besorgte eine einfache Frau aus Niedersachsen so sehr, dass sie den alten Helmut Berger zu sich aufs Land geholt hat.
Ich fand es ganz schlimm, dass man einen offensichtlich kranken Menschen so gefilmt hat, also so missbraucht hat. Diese Ungerechtigkeit, also das hat mich schockiert und da habe ich gedacht, das geht nicht.
Wie gut, dass die Tochter dieser Karriereretterin eine Dokumentarfilmerin ist. Und so entstand Valeska Peters Film Meine Mutter, Helmut Berger und ich über den Versuch einer ganzen Familie in Niedersachsen, dem einstigen Weltstar wieder auf die Beine zu helfen. Susanne Burg und ich konnten mit der Regisseurin nach der Weltpremiere des Films beim Filmfestival in Saarbrücken sprechen und haben sie eingangs gefragt, wieso sich Helmut Berger auf dieses aberwitzige Projekt überhaupt eingelassen hat.
Ja, weil meine Mutter eine durchaus resolute und durchsetzungsstarke Person ist, würde ich jetzt sagen, in erster Linie. Ich habe es auch am Anfang wirklich einfach nicht ernst genommen, weil ich habe gedacht, ja gut, dann soll sie da ihr Drehbuch schreiben, ich helfe ihr da ein bisschen, dann lässt sie mich auch in Ruhe.
Sie wollte erst einen Spielfilm schreiben.
Sie wollte erst einen Spielfilm machen, dann wollte sie eben mit diesem Drehbuch zu Helmut und naja, ich habe es nicht ernst genommen, wurde dann aber eines Besseren belehrt, weil als meine Mutter mich das nächste Mal anrief, saß ich schon im Zug nach Salzburg, um Helmut zu treffen und berichtete, er hat Interesse, mit uns zu arbeiten. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn Helmut Berger dem Ganzen eine Chance gibt, vielleicht sollte ich es dann auch machen.
Können Sie sich eigentlich erklären, warum Helmut Berger sich auf dieses dann doch sehr abenteuerliche Projekt eingelassen hat?
Ja, das habe ich mich auch lange Zeit gefragt. Ich glaube, wir hatten einfach ein gutes Timing. Ich schätze mal, ihm war vielleicht einfach ein bisschen langweilig. Ich weiß es nicht. Also aus logischen Gründen gibt es eigentlich, wir hatten weder Geld noch irgendwas Wahnsinniges, noch ein Renommee. Eigentlich hatten wir einfach nur die Argumente meiner Mutter, die aber eben so sehr geglaubt hat an dieses Projekt, dass sie damit im Endeffekt ja auch alle angesteckt hat.
Und das Erstaunliche ist dann, Helmut Berger zieht dann von Salzburg ins Haus ihrer Mutter und man sieht sie dann plötzlich, die beide auf dem Sofa hocken in Niedersachsen. Eine sehr skurrile Situation, wenn man bedenkt, dass dieser Mann ja mal in den 60er, 70er Jahren zu den größten Stars der europäischen Filmszene gehörte und mit Elizabeth Taylor und Henry Fonda gearbeitet hat, mit Visconti, Klutscher, Broll. Also wie gesagt, die Grundidee kam dann von ihrer Mutter. Welche Aspekte haben Sie dann interessiert? Also Sie haben ja dann doch auch übernommen. Wie haben Sie dann Ihre Idee für den Film entwickelt?
Ja, also das Erste war eben, meine Mutter davon zu überzeugen, dass ein Spielfilm einfach größenwahnsinnig ist. Ja? Also ich wusste auch gar nicht, worum das da gehen soll in diesem Spielfilm. Also sie hatte da eine Vorstellung, es sollte irgendwie heißen Coaching Helmut Berger. Naja, also das war das Erste, dass ich dann dachte, okay, also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber ich habe dann ein bisschen recherchiert, seine Biografie gelesen, auch im Internet mir diverse Sachen angeguckt, auch seine Filme natürlich. Und dachte, okay, es ist schon eine sehr interessante Persönlichkeit. Dieses ganze Leben, auch diese Zeit der 60er, 70er Jahre, deutsche Vita, Jet Set, das hat mich dann schon interessiert. Und ich habe mich aber vor allem auch gefragt, bei diesen ganzen Auftritten im Internet, also von Talkshows, es war übrigens nicht nur das Dschungelcamp, es waren also ein Potpourri an Skandalauftritten, die meine Mutter sich da auch angeguckt hatte. Da hat mich immer so ein bisschen interessiert daran, ist das eigentlich wirklich Helmut Berger oder hat er irgendwie eine Kunstfigur geschaffen? Ist das eigentlich alles, verarscht er alle oder ist der das? Also wer ist das, ja? Und welcher Mensch verbirgt sich dahinter?
Ja, und wer ist das? Weil wenn man dann mit so jemandem arbeitet, der unterschiedliche Masken hat und sie gehen ja auch sehr nah, also es geht ja eher auch, es ist ein sehr zärtlicher Film, aber sie sind ihm auch sehr nah als Person. Mhm. Ne? Also wie offen haben sie ihn denn erlebt oder anders gefragt, haben sie am Ende wirklich Helmut Berger getroffen und über ihn einen Film gemacht?
Also ich würde behaupten, ja, und Gott sei Dank hat es Helmut mir auch bestätigt. Also das war natürlich aufregend für mich, als er den Film gesehen hat, wusste ich ja nicht, habe ich ihn jetzt wirklich getroffen, weil es ja alles einfach mein Gefühl gewesen eigentlich. Und er hat aber dann am Ende gesagt, das bin ich. Und das hat dann mich eben sehr gefreut. Deswegen, und ich hatte auch am Ende wirklich das Gefühl, wir kennen uns, das ist jetzt mein Freund Helmut und nicht mehr der Star.
Was Sie ja schaffen, ist auf der einen Seite eben Helmut Berger von damals zu auch beleuchten. Sie montieren Archivszenen hinein, seine Interaktion jetzt. Er beginnt dann ein Volksbühnenprojekt mit Albert Serra, aber eben auch das Verhältnis zwischen Ihrer Mutter und ihm sparen Sie nicht aus. Und es ist eindeutig, dass da sich auch Konflikte entwickeln und Ihre Mutter dann so ein bisschen enttäuscht ist, weil sie doch nicht das bekommt, was sie von ihm erwartet hat, weil er dann doch auch wieder unabhängig wird. Warum war es Ihnen wichtig, das mit reinzunehmen und wo war es dann die Grenze, wo Sie dachten, oh, jetzt muss ich aber auch aufpassen, dass ich niemanden vorführe?
Ja, überhaupt die Familiengeschichte so mit reinzubringen, das kam eigentlich relativ spät. Ich hatte zwar immer so ein Gefühl und habe manchmal einfach die Kamera mitlaufen lassen, zum Glück, aber so richtig überzeugt davon war ich dann eigentlich erst, als ich schon echt die Hälfte bestimmt gedreht hatte, weil ich dachte, irgendwie lässt sich das hier nicht mehr erklären, wo der ist. Also wie soll ich das denn verkaufen? Also jetzt will ich ein Porträt machen und dann ist der in Niedersachsen auf dem Land. Also wie soll ich das denn dem Zuschauer erklären? So, das war so der erste Schritt dann zu sagen, okay, wir müssen damit rein. Der zweite Grund war, dass ich gemerkt habe, dass er mit uns im Umgang, wenn wir auch vor der Kamera waren, eigentlich, naja, ich hatte irgendwie das Gefühl, das schafft so ein Gleichgewicht. Also dass, wenn wir uns auch zeigen, er sich auch zeigt und jeder jedem da irgendwie vertraut. Und dann war es natürlich im Montageprozess ein Riesenthema, zu gucken, wie viel zeige ich, in welchem Kontext, was lasse ich weg. Und gerade bei Streitszenen und so weiter, ist das jetzt noch okay oder nicht? Fühle ich mich damit wohl jetzt noch? Oder habe ich das Gefühl, ich bin unfair? So, das war ein ganz großes Abwägen dann immer im Schnitt.
Es zieht sich ja durch den Film auch die große Frage des Alterns und des Akzeptieren, dass man älter geworden ist. In der Form, man könnte das Bild benutzen, Helmut Berger war ein Stern und der ist jetzt zum Teil verglüht. Deshalb ist ja auch dieser Weg auf den Bauernhof in Niedersachsen sehr interessant. Hatten Sie das Gefühl, dass Helmut Berger sich durch die Dreharbeiten und auch durch die Begegnung mit Ihrer Mutter sich mit dem Altern irgendwie richtig angefangen hat, auseinanderzusetzen?
Das kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen. Es war auf jeden Fall oft Teil unserer Gespräche. Und deswegen habe ich das auch mit in den Film eingebaut, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie beschäftigt es ihn. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt mit uns zu tun hatte oder ob das ein Thema von ihm war oder ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Die Regisseurin Valeska Peters über ihren herrlich komischen Dokumentarfilm Meine Mutter, Helmut Berger und ich, in dem wir dem ehemalig schönsten Mann der Welt an seinem Lebensabend nochmal begegnen dürfen.
Top 5.
Wie es um Helmut Berger heute steht, haben wir von Valeska Peters gerade gehört. Doch selbst das kann die einzige Karriere des Österreichers nicht schmälern. In seiner Top-5-Kolumne erinnert Hartwig Tegeler an jene Filme, in denen der Mythos Helmut Berger entstand und sich dann peu à peu selbst dekonstruierte.
Lust auf einen Film?
Machen wir uns nichts vor. Wir alle werden älter.
Offenbar hat er sich in sein eigenes Bild verliebt. Oder aber in seine eigene Schönheit, die ihm vorher nicht bewusst war.
Ich gehöre nicht zu deiner Welt, nicht wahr?
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5, das Bildnis des Dorian Gray von Massimo Dallamano, 1970.
Oscar Wildes viktorianische Parabel über Schönheit und die moralische Verworfenheit dieses Dorian Gray, den Helmut Berger als Playboy der 1960er, 1970er Jahre spielt. Wie geschaffen für den seinerzeit schönsten Mann der Welt, diese Figur, die der Vergänglichkeit trotzen will.
Warum soll ich alt werden und das da bleibt ewig jung?
Das darfst du mich nicht fragen. Ich bin Maler und kein Alchemist.
Das da ist das Porträt von Dorian, das Helmut Berger im Film zeigt, nur in Jeans und mit einem Halstuch.
Ist es nicht ein merkwürdiger Gedanke, Dorian? Wenn Sie ein alter, hässlicher Mann geworden sind, ist er immer noch der strahlende Jüngling von heute.
Der Mephisto-Pakt, das Bild altert, der Mann bleibt jung und schön. Als Dorian entsetzt sein Porträt ersticht und nun tatsächlich altert, wirkt dies aus der Rückschau wie eine Metapher auf Leben und Karriere des Helmut Berger. Bei allem Narzissmus, allem Manierismus, dass die Kamera den liebte, keine Frage. Natürlich auch die des Visconti.
Ich möchte ein Schloss bauen.
Platz 4. Ludwig II. Von Luchino Visconti, 1972.
Kennen Sie noch das Graswangtal? Wir könnten morgen zusammen hinfahren und dort reiten.
Morgen bin ich nicht mehr hier. Tut mir leid. Ich reise ab nach Zürich.
Viscontis vielfach zensiertes, gekürztes Monumentalwerk über den schwulen Bayernkönig, ursprünglich 4 Stunden lang, zeigt in der zweiten Zusammenarbeit mit dem italienischen Regisseur nach Die Verdammten einen großartigen Helmut Berger als Wesen, das nur zu sich findet bei der Flucht in sein Fantasiereich. Grandios hier die Chemie zwischen Helmut Berger und Romy Schneider, die noch einmal Kaiserin Sissi spielt. Und mögen das fast die gleichen Kostüme wie in den alten Sissi-Filmen sein, so durchbricht Romy Schneider hier die Klischees der alten Rolle. Kein Kitsch, keine Romantik. Diese Sissi ist desillusioniert vom Leben im Gefängnis der Kaiserin-Rolle. Visconti hat von Romy Schneiders Potenzial vor der Kamera sehr früh gewusst, wie von der seines Lebensgefährten Helmut Berger.
Ich trage die volle Verantwortung für diesen Geheimauftrag.
Platz 3. Salon Kitty von Tinto Brass. 1976.
Ein ranghoher schwuler SS-Offizier, Helmut Berger, verdrahtet das Edelbordell, um ausländische Diplomaten wie NS-Größen auszuhorchen.
Ich habe die Bettgeheimnisse von allen. Ich kenne die Schwächen von jedem. Ihre unsauberen Machenschaften und ihren Verrat.
Eine krude Story über Nazis, Spionage und schwülstige Sadomaso-Spiele. Doch sogar wenn der nackte Helmut Berger als SS-Mann gescheitert am eigenen Größenwahn, im Dampfbad einen ungemein kinopathetischen Tod erleidet, hat das eine intensive Wirkung, weil hier eine Figur zu sehen ist, die wie beim Ritt auf eine Rasierklinge wirkt. Die blonde Bestie des Friedrich Nietzsche hat mit Helmut Berger im Kino wohl ihre vollendetste Form gefunden, ohne Rücksicht auf politische Korrektheit.
Platz 2. Der Pate Teil 3 von Francis Ford Coppola, 1990.
Ganz im Mainstream spielt Berger bei Coppola einen zwielichtigen Vatikanbankier. Keine große Rolle, aber solides Handwerk bis zum Tod durch die Mafia-Killer, die als Mordwerkzeug ein schnödes Kopfkissen nutzen.
Heute Nacht rechnet die Familie Corleone ab. Keinzig, der kleine erbärmliche Schweizer. Von Anfang an hat er alle Belohnungen betrogen. Zum Teufel mit ihm.
Keine Helmut-Berger-Manierismen zeigen sich hier am Rande eines Riesen-Ensembles. Regisseur Coppola hatte dem selbstverliebten Mimen die Zügel angelegt. Das lohnte sich bei dieser Figur des, natürlich, wie sonst bei Berger, moralisch zwielichtigen Wesens, das nach außen auf Würde macht.
Platz 1. Blutsfreundschaft von Peter Kern, 2009.
Und dann ist er alt, verbraucht, nicht mehr schön, gezeichnet von Exzessen, Alkohol und anderen Drogen und trotzdem eindrucksvoll. Berger, im Alter von 65 Jahren, spielt einen schwulen 80-Jährigen, der an seine dunkle Vergangenheit erinnert wird.
Und, fertig?
Fertig mit den Nerven.
Komm her, kriegst du Bußel.
Ich habe meine Zähne noch nicht geputzt.
Wie man bei Helmut Berger das Gefühl hatte, er spiele bzw. präsentiere immer auch sich selbst in seinen Rollen, so auch in Blutsfreundschaft. Einsamkeit und Verzweiflung über das Alter und die Vergänglichkeit sind zu spüren, aber gleichzeitig flackern auch Momente auf von Würde, sowie die alte, große Selbstverliebtheit als Kraftwerk für die Arbeit vor der Kamera. Er bleibt berührend, der alte Narziss.
Die Top-5-Kolumne gibt es zum Nachlesen und Nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Und in der Echtzeit hören Sie gleich, wie die Globalisierung unser Essverhalten beeinflusst. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.